Ja, das mit den Werken des Teufels. Wenn man sich den Psalm anschaut, seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Man hat ja fast den Eindruck, dass das, was im Moment in der Welt vor sich geht, dass man kaum noch unterscheiden kann, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Sind sie nur beschossen worden, sind sie nur nicht beschossen worden? Hat man die Busse hingebracht, hat man sie nicht hingebracht? Sind die Leute eingestiegen, sind sie nicht eingestiegen? Konnten sie nicht einsteigen, sind die Busse jetzt kaputt? Man hat fast den Eindruck, dass das Gute böse genannt wird und das Böse wird gut genannt. Die haben uns angegriffen, wir haben sie angegriffen, ihr habt uns angegriffen. Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus. Ja, wir leben in einer Gesellschaft oder in einer Situation, wo man mit alternativen Wahrheiten umgeht, wo man das Wort Lüge zwar nicht ausspricht, aber es wird alternativ, so oder so. Und wir wissen, dass in der Bibel der Teufel Vater der Lüge genannt wird, nicht Vater der Wahrheit. Und jeder, der dieses Werk tut oder sich daran beteiligt, ist ein Teil dieses Werkes des Teufels. Wer ungeprüft irgendwelche Wahrheiten weitergibt oder eben auch nicht, ist das jetzt ein Krieg oder ist das nur eine freundliche Erinnerung, dass sie uns stört? Ab wann ist ein Krieg Krieg, wenn zwei Leute tot sind oder wenn 1000 tot sind? Oder wenn dann 10.000 russische Soldaten tot sind, aber so viele waren ja gar nicht da, so können sie auch gar nicht tot sein. Wo fängt das an, was Wahrheit ist und was Lüge ist? In Vokavit, er ruft an oder er hat angerufen, mich angerufen. Das ist der Anfang dieses Psalmes, beziehungsweise das ist einer der Verse aus diesem Psalm. Letzte Woche hatten wir Familiengottesdienst, heute beten wir für eine Kriegssituation in Europa. Wer hätte das gedacht in einer Woche, dass wir Sorge haben und dass wir alle miteinander und auch die USA und auch Großbritannien und Frankreich und Polen sind froh, dass Deutschland jetzt für 100 Milliarden Euro Panzer baut. Vor 70 Jahren waren alle froh, dass wir alle unsere Panzer verschrotten. Und jetzt werden wir als Deutsche genötigt, für 100 Milliarden Euro Panzer und Geschütze und Munition und Schiffe und was weiß ich, was man dafür alles bauen kann. Innerhalb einer Woche, am letzten Sonntag, haben wir Familiengottesdienst gefeiert und haben uns gefreut, dass die Kinder den Gottesdienst mitgestalten. Und heute haben wir einen Gottesdienst mitten im Krieg. Aber es ist ja gar kein Krieg, denn Krieg ist ja nur dann, wenn der eine es sagt und der andere sagt, nein, das ist wirklich kein Krieg oder wann ist Krieg? Gebetsgottesdienst, Psalm, er hat mich angerufen. Ja, das ist wahrscheinlich die Situation, in der wir zurzeit stehen. Herr, was sollen wir damit machen? Wem können wir glauben? Was ist Wahrheit? An welcher Stelle wird wirklich gestorben? Wer wird wirklich beschossen an dieser Stelle oder eben auch nicht? Gott ist unsere Zuflucht. Wenn man diesen Psalm sich durchliest, wir haben ihn miteinander gelesen, dann hat man schon auch den Eindruck, dass der Psalmist diese ganzen Dinge kennt. Not und Anfechtung sind ihm offensichtlich nicht fremd. Er weiß, wovon er redet. Das Grauen und die Angst in der Nacht, die Pfeile des Krieges, die Pest und die Seuche, die am Mittag oder im Finsteren geschieht und kommt, das direkte Kriegsgeschehen, rechts und links fallen Tausende von Kameraden. Offensichtlich steht er mitten in so einer Situation und weiß, wovon er redet, wovon er schreibt, wovon dann gebetet wird. Eine sehr klare, eindeutige Beschreibung. Da steht er und steckt er offensichtlich mittendrin und wir haben fast den Eindruck, es fehlt nur noch das Wort Corona und es fehlt nur noch das Wort Ukraine und dann könnte dieser Psalm eigentlich gestern, vorgestern gedichtet, getextet worden sein. Eigentlich hat sich nichts verändert in dieser Welt. Und der Vater der Lüge nennt das Gute böse und das Böse gut, und man weiß nicht mehr, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Wer hat angefangen und wer macht weiter? Offensichtlich lässt Gott das zu, und das nicht erst seit gestern, sondern seit vorgestern. Dieser Psalm vielleicht 1000 Jahre vor Jesus gedichtet, jetzt leben wir 2000 Jahre danach. 3000 Jahre, wo man sagen kann, das hat sich doch gar nicht geändert, was da so steht. Und es wird wahrscheinlich immer wieder so sein, solange der Mensch Sünder ist und auf dieser Erde zu Hause. Dass der eine anfängt und der andere zurückschießt. Ab 5.34 Uhr wird zurückgeschossen. Das kennen wir doch irgendwoher. Zuflucht. Das, was hier in diesem Psalm steht mit dem Wort Zuflucht, heißt ja, wann brauchst du eine Zuflucht, wenn man dich jagt? Wann brauchst du eine Burg, wenn andere dich angreifen? Wann brauchst du ein Schild, wenn Pfeile und Speere schon fliegen, schon durch die Luft sausen und dich treffen sollen und du dann eben dein Schild noch hochhalten kannst, weil du diesen einen Pfeil siehst und vielleicht den anderen nicht? Offensichtlich weiß der Psalmist sehr genau, von was er da redet und in welcher Situation er steckt, und er kann das formulieren. Gott bewahrt uns nicht vor solchen Situationen, aber er bewahrt uns in solchen Situationen. Zu sagen, die Welt ist so weltlich, ich ziehe aus, ich laufe weg, was ist das für eine Alternative? Wohin will man denn laufen? Wohin will man denn fliehen? Will man von Osteuropa nach Südamerika fliehen? Ist das da wesentlich besser? Gott bewahrt nicht vor solchen Situationen, sondern in solchen Situationen. Er ist Zuflucht, er ist Burg. Eine Burg steht da, wo angegriffen wird. Das macht doch dieses Bild deutlich. Da, wo Truppen mich jagen, hinter mir her sind, da braucht man eine Burg, da braucht man eine Zuflucht. Und dann kann man sagen, Herr, du bist mir Zuflucht gewesen, das habe ich schon mal erlebt. Ich weiß, du hältst mich und du trägst mich. Und offensichtlich ist das ja die andere Seite dieses Psalmes und das, was der Psalmist da erlebt hat. Das kennt er und hat es schon erlebt, dass Gott trägt, hindurchträgt, dass er bewahrt. Und wenn jemand schreibt, rechts und links fallen Hunderte, Tausende von Kameraden, Gott hat mich bewahrt. Ja, das ist ein Zeugnis, ein Stückchen Zeugnis. Der Psalm möchte Mut machen, dass wir mit Gott reden, dass wir das Gott hinlegen und sagen, Herr, hilf. Beten für Menschen. Für uns, aber vor allen Dingen in diesem Fall natürlich auch für diejenigen, die mitten da drin stecken, dass sie nicht irre werden. Was haben wir uns vor Jahren gefreut, dass in der Ukraine so eine Erweckung stattfand. Die Leute, als wir damals aus Bayern in Richtung Ukraine gefahren sind mit unseren paar Autos und wahrgenommen haben, dass sie da Pro Christ durchführen und dass dann mit Satelliten in den Gemeinden, in den vielen Gemeinden auch in Kiew dann übertragen wird und Evangelisation ist und viele zum Glauben gekommen sind. Was haben wir uns gefreut über den geistlichen Aufbruch? Und jetzt können wir dafür beten, dass die Christen, dass die Kirchen, dass die Gemeinden, Baptistengemeinden, viele Baptistengemeinden dort in der Ukraine den Mut nicht verlieren und den Menschen zur Seite stehen und sie auf Christus hinweisen. Und dass man mit ihm reden kann und dass er nicht derjenige ist, der Maschinengewehre vom Himmel regnen lässt. Erfahrung und Hoffnung. Gott erhört Gebet. Beten heißt nicht nur wohlgeformte Worte in vielleicht Gedichtform Gott sagen. Und wer könnte das schon, wenn man bombardiert wird, ein Gebet in aller Ruhe und in Gedichtform aufsagen? Möglicherweise ruft man dann. Er ruft mich an, das steht es ja sogar. Möglicherweise schreit man das Gott entgegen, Herr, hilf uns, Amen. Da kommt es nicht auf wohlgeformte und vielleicht druckreif geredete biblische Worte oder Gebetsworte, sondern da kommt es darauf an, dass mein Herz bei ihm, er kennt mich, steht da. Und nicht, er nimmt die richtigen Worte und dann in der richtigen Betonung und dann in der richtigen Sprache und dann in die richtige, das steht ja da gar nicht. Sondern er kennt mich. Ich darf mit meinem Herzen so, wie ich bin, und wenn es gedrückt wird und geängstigt wird, dann schreit es manchmal raus. Und dann ist es nicht sehr wohlgeformt. Und manchmal sind es dann Worte, die vielleicht auch darüber hinaus gehen, über das, was man eigentlich betet. O Herr, lass sie! Oder was man dann so betet, wenn Gott der Herr sie. Für wen betet man eigentlich? Für die Russen oder für die Ukrainer? Wer ist jetzt der Bösere? Wofür betet man, wer jetzt vom Feuer Gottes sterben soll? Was sind das für Zeiten? Wir sollten dafür beten, dass Gott bewahrt. Dass Gott denen hilft, die ihr Land verteidigen, auf jeden Fall. Und dass denen, denen gesagt wird, sie sind nur in einer Übung, dass sie jetzt nicht in einer Übung sind und dass sie merken, was sie da tun. Und dass Gott ihnen das zeigt und deutlich macht. Herr, hilf mir, das schreit man manchmal in so einer Situation. Die Gebetserhörung ist diesem Psalmisten auch nicht fremd. Die Situation, wo er Burg und Schild braucht, offensichtlich auch nicht. Aber auch die Gebetserhörung, auf die kann er zurückblicken. Und ich denke, deswegen heißt es auch in dem Psalm 104, vergiss nicht, was er dir schon mal Gutes getan hat. Vergiss es nicht, gerade in solchen Situationen der Anfechtung und der Schwierigkeit und wo man eigentlich schon nicht mehr weiß, wo oben oder unten ist. Wo ist denn oben, wo ist denn unten? Und wer steht da? Steht die NATO eher oben? Steht der Warschauer Pakt, den es schon nicht mehr gibt, unten? Wer ist denn wahr? Welcher Lüge von welchen Seiten kann man glauben? Werke des Teufels zerstören, nicht alles nachplappern, sondern dann auch mal nachfragen. Und da, wo man weiß, was die Wahrheit ist, sie auch dann sagen. Auch wenn man dafür jetzt in Russland für 15 Jahre ins Gefängnis kommt. Was sind das für Situationen? Der Vers 5. Seine Wahrheit ist Schutz und Schild, dass du dich nicht ängsten musst. Ja, darüber bin ich gestolpert. In so einer Situation muss man sich da nicht ängsten, wenn da Mariupol, wenn da beschossen wird, die Busse mittlerweile, wenn ich das glauben kann, zerstört sind, wo die Bevölkerung abtransportiert werden sollte in sichere Gebiete. Ist das wirklich so, dass ich mich nicht ängsten muss, auch wenn die Welt um mich herum weltlich wird? Ist das eine Entscheidung, dass ich sage, Herr, du hast mich hier reingestellt, ich weiß nicht, wozu das gut ist, aber ich will vertrauen, dass du mich trägst. Ich muss nicht mich ängsten. Das ist vielleicht wirklich eine Entscheidung, dass ich meine Seele festmache an Gott, dem Herrn. Und dass er der Herr ist meiner Gefühle und meiner Entscheidung und meiner Worte und meiner und so weiter und nicht die Situation, in der ich stehe. Wer ist eigentlich dein Herr? Wer bestimmt, was in dir vorgeht, welche Entscheidungen du triffst, dass ich mich nicht ängsten muss? Ist der Glaube, den ich in meinem Herzen habe, so fest, dass ich mich wirklich nicht ängsten muss, dass ich nicht aus der Situation heraus bestimmt werde, sondern von meinem Glauben her, vom Vertrauen, dass Christus mich trägt, hindurchträgt. Ängste nicht herrschen lassen. Ja, sie beherrschen ganz schnell das Denken und Fühlen, die Entscheidung, die Worte, die Reaktion, mein Verhalten. Ich habe mich erinnert gefühlt an die Worte Jesu in der Endzeitrede Jesu, Matthäus Evangelium 24. Und in Vers 6 steht da, denn es muss so geschehen. Es gibt einige Worte in der Bibel, auf die ich verzichten könnte. Das ist so ein Wort. denn es muss so geschehen. Fürchtet euch nicht, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien, Hungersnöten und so weiter, aber es muss so geschehen. O Herr, warum muss das? Ich muss mich nicht ängsten, aber es muss so geschehen. Was soll das denn? Und Jesus sagt dann auch noch, erschrecket euch nicht, es muss so geschehen. Offensichtlich weiß er ganz genau, wie unser Herz da gestrickt ist, so in so einer Situation. Es muss so geschehen. Ja, man hat ja wirklich den Eindruck, wenn man in die Endzeitrese Jesu hineinschaut, wenn Jesus sagt, das ist wie die Wehen bei einer Frau, und es kommt dann tak, 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 tak und es wird immer stärker und immer stärker und irgendwann ist die Geburt da. Möglicherweise ist das wirklich schon so. Es muss so geschehen. Bei einer Geburt ist das halt so. Aber erschrecket nicht, fürchtet euch nicht. Und der Psalm 91 macht das ja deutlich, dass du dich nicht erschrecken musst. Vielleicht muss ich das wirklich nicht. Wenn mein Glaube fest ist, kann ich auch in so einer Situation Gott loben. Paulus und Silas konnten das in Philippi im Kerker. Und im Kerker, wenn man mit Eisenketten irgendwo ganz unten im Berg festgehalten wird, da lobt man nicht so schnell Gott. Aber wenn der Glaube fest genug ist, wer unter dem Schirm des Höchsten bleibt, sitzt. Bin ich auch gestolpert. Wenn Leute hinter mir her sind, dann sitze ich nicht unter irgendeinem Schirm. Dann nehme ich die Füße in die Hand und hau ab. Was soll das? Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und da sitzen bleibt. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn man sich so ein Holzstück vorstellt, was der Bildhauer bearbeitet, ein Stück Stein. Wir wohnen ja da am Hauptfriedhof und da sind eine ganze Reihe von Steinmetzen und die haben eine ganze Menge von Arbeiten, was sie da so tun und stellen das dann auch in ihrem Garten oder sowas aus. Wunderschöne Werke, aber sie müssen dran rumpickeln. Wenn ich mir vorstelle, dass so ein Stein dann die Beine in die Hand nimmt und abhaut, weil der Steinmetz zu lange an einem rumpickelt. Vielleicht ist das ja so auch eine Situation, dass meine Seele geformt wird, dass mein Glaube geformt wird. Denn das ist ja das Ziel eines Steinmetzes oder Bildhauers oder so irgendwas, dass eine Kontur entsteht, dass eine Form oder was auch immer er da machen will, entsteht. Wenn ich dann anfange wegzulaufen, nicht? Der Stein nimmt Beinchen und läuft weg, so ein komisches Bild. Also, wenn Gott an mir arbeitet, nicht weglaufen, sondern dem stillhalten und erwarten, dass Gott mich formt. Welche Stabilität in meinem Glauben soll denn entstehen, wenn ich immer weglaufe? Wenn ich nicht den Bildhauer an mir arbeiten lasse und Jesus schickt uns als Gläubige in diese Welt, geht hin in alle Welt. Er sagt nicht, geht in den Himmel, da ist viel schöner. Er sagt, geht in die Welt, in alle Welt. Und dann zu sagen, aber die Welt ist so weltlich, das ist nicht unser Auftrag. Und sich darüber zu mokieren, dass dann in der Welt an mir gearbeitet wird und mir Dinge geschehen, die mir nicht gefallen, sicherlich auch ein Gebetsanliegen, Herr, lass mich unter deinem Schirm bleiben und nicht weglaufen. Auch in der Not keine Hektik, keine Panik entwickeln. Christus trägt mich. Bei ihm sein, bei ihm bleiben. Der letzte Teil. Vers 14, Vers 15, denn er kennt mich. Das ist wunderbar. Gott kennen heißt, dass man schon mal Erfahrungen mit ihm gemacht hat, auch in schwierigen Situationen. Nicht nur Schönwetterglaube. Nicht nur der Glaube, der immer wunderbar ist, wenn man schönes Wetter hat, sondern der Glaube, der trägt, wenn es schwer ist, wenn es schwierig wird. Er kennt mich. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Da steht nicht, dass er die richtigen Worte verwendet. Da steht auch kein Wort über die Grammatik, die man dann verwendet, wenn man in Sorgen ist. Sondern, dass mein Herz ganz bei Gott ist und dass ich von ihm erwarte, dass er handelt. In einem Wort Jesu sagt er im Hinblick auf die Endzeit, dann erhebt eure Häupter, denn ihr wisst, dass eure Erlösung sich naht. Da steht nicht, blicket auf die fürchterlichen Dinge um euch herum und verzweifelt, sondern da steht, blicket auf, denn eure Erlösung naht sich. In den schwierigsten Situationen, wo Jesus dann sagt, Leute, das muss so passieren, sagt er, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Preist den Herrn. Wie lange die Geburt auf sich warten lässt, wir wissen es nicht. Bei all unseren Kindern war es ganz unterschiedlich. Der eine kam früher, der andere kam später. Okay, man weiß es nicht. Und hätten wir 5 Kinder, wäre es wahrscheinlich noch anders gewesen. Ja, wir wissen es nicht, auch bei dieser Geburt, vor der wir offensichtlich stehen. Aber er kennt mich. Er liebt mich. Und das ist schon auch eine Frage an mich und mein Herz. Wann liebe ich Gott? Wenn er mir all das schenkt, was ich haben will, also wenn mein Wohlstandsglaube so richtig gebürstet wird, oder bin ich in seiner Gegenwart, egal was geschieht? Hiob stellt ja diese, oder sagen wir mal, die Frau von Hiob stellt diese Frage. Was ist dein Glaube nütze? Fluche Gott ins Angesicht und stirb. Und die eine Hiobsbotschaft kommt nach der anderen Hiobsbotschaft, seine Kinder sterben und seine Esel sterben und seine Kamele sterben und alles und so weiter und so weiter. Und dann kommt seine Frau und sagt, was nützt dir dieser Glaube? Er hat dir den Wohlstand genommen, diesen Glauben kannst du in der Pfeife rauchen. Wenn dein Glaube so gestrickt ist, dann kannst du allerdings eine Pfeife nehmen und ihn reinstecken. Wenn Jesus aber sagt, es muss so geschehen, erschrecket nicht, dann ist das auch ein Auftrag an mich und meine Seele, nicht zu erschrecken in so einer Situation und ihm zu vertrauen, egal was geschieht. Und wenn ich ein Stückchen von meinem Wohlstand, Benzin 1,92 oder 1,95 oder was auch immer da noch kommen wird, was ist das im Verhältnis zu dem, was da geschieht? Beten dafür. Der Psalm macht uns Mut. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lass das nicht aus seiner Seele raus. Mut zum Beten. Invocavit heißt, er hat gerufen, er hat angerufen. Invocavit me, er hat mich angerufen. Das soll über diesem Gottesdienst stehen, dass wir uns Zeit nehmen, Gott anzurufen, ihm das zu sagen. Und wir haben überlegt, dass wir in diesem Gottesdienst jetzt nicht nur 1, 2, 3 Leute beten lassen, sondern dass wir uns wieder in kleinen Gruppen zusammenfinden und für diese ganze Situation beten, dass möglichst viele die Möglichkeit haben, das, was in unseren Herzen ist, Gott zu sagen. 4 Leute, 5 Leute mit Maske, nicht ganz so dicht, aber auch nicht ganz so weit, dass wir uns verstehen können. Und wir werden dann hier von vorne das Gebet beenden.